Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit. Mit diesem Weihnachtswort aus Johannes 1 begrüße ich euch herzlich zu unserem Festausklang am zweiten Weihnachtstag. Schön, dass ihr da seid und dass wir miteinander jetzt Gottesdienst feiern. Dieser Tag hat immer was Besonderes und auch heute, finde ich, seid ihr eine ganz besondere Gemeinde. Es ist ganz anders, ganz bunt, ganz jung. Schön, dass ihr alle da seid. Der zweite Christtag hat bei uns eine Form gefunden, die wir seit Jahren feiern, dass wir euch einladen, euch selber Lieder zu wünschen, die wir singen. Also wenn ihr schon mal Weihnachtslieder im Hinterkopf habt, die nach Möglichkeit im Gesangbuch stehen und die ihr gerne mal singen wollt, weil ich die immer nicht aussuche, dann habt ihr heute die Chance, euch die zu wünschen. Und der zweite Weihnachtsfeiertag ist der Übergang in den Alltag. Also es geht um die Frage, wie nehmen wir Weihnachten mit in unser alltägliches Leben? Da kriegen wir heute einen neuen Predigttext, über den habe ich bisher in meinem Pfarrersdasein noch nie gepredigt, aus dem zweiten Korintherbrief. Thomas darf den dann lesen, genau. Aber jetzt, vielleicht ist schon jemand mit einem Wunsch hergekommen oder hat den parat, ja. Das ist perfekt vorbereitet. Die 16. Ah, das sind wir im Advent. Die Nacht ist vorgedrungen. Die 1, die 4 und 5. Gut, machen wir. Zweiter Wunsch?
Kinderlein
kommen 1 bis 4. Jo, machen wir 43. Und danach kommt der Psalm. Das Psalmenheft müsst ihr auch bekommen haben. Unter der Nummer 7 kommt dann der erste und zweite Christtag. Da findet ihr dann das, was ihr für den Psalm braucht. Aber jetzt 43, ihr Kinderlein kommet.
Thank you.
euch, die 45 aufzuschlagen. Herbei, o ihr Gläubigen, die 45. Das singen wir heute anstelle des normalen Glorias in der Liturgie. Ihr merkt das dann schon. Und dann lasst uns beten. Wenn du in die Welt kommst, Gott, dann können wir uns das nur groß vorstellen, mit Macht und Gewalt und Zwang. Du aber kommst klein, scheinbar ohnmächtig, enttäuschst unsere Erwartungen, dass du jetzt aufräumst, Ordnung herstellst. Nur die Liebe. Wir gestehen, dass es uns immer wieder schwerfällt, dir auf diesem Weg zu vertrauen. Wir rufen zu dir.
Hyrie eleison, erbarme dich, Christe eleison. Christe, erbarme dich. Kyrie eleison, erbarm dich über uns.
Erschienen ist uns der Tag, den Gott geheiligt hat. Kommt herzu, ihr Völker, und betet an den Herrn, denn heute steigt herab das große Licht auf die Erde. Alle Ehre gebührt dir, Gott, in der Höhe. Vater des Lichts und des Lebens, in dir wohnt unerschöpfliche Liebe und Erbarmen. Du verschenkst dich an uns. Wir beten dich an. Jesus Christus, Sohn Gottes, Licht der Welt, du versprochener Retter, wirst in unsere Finsternis hineingeboren. Dein Kommen überwindet Verderben und Tod. Wir beten dich an. Heiliger Geist, Geist des Vaters und des Sohnes, du öffnest uns für die Liebe, die du im Wesen bist. Du Atem des Lebens, wir beten dich an. Dreieiniger Gott, dein Licht strahlt auf zu diesem Fest und lenkt unsere Füße auf Wege des Friedens. Dir sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Gibt es weitere Wünsche? Ja. Ja, 544. Stern über Bethlehem. Ja. Alle vier, gut, okay. Alles klar. Vierundfünfzig. Ja. Ja, die drei, ne? Drei Strophen. Ja, 54.
Thank you.
Der Herr sei mit euch. Die Epistel für den zweiten Weihnachtstag aus dem Brief des Paulus in die Gemeinde in Korinth ist heute auch unser Predigttext. Wie ihr in allen Stücken reich seid, im Glauben und im Wort und in der Erkenntnis und in allem Eifer und in der Liebe, die wir in euch erweckt haben, so gebt auch reichlich bei dieser Wohltat. Nicht als Befehl sage ich das, sondern weil andere so eifrig sind, prüfe ich auch eure Liebe, ob sie echt sei. Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Obwohl er reich ist, wurde er doch arm um euretwillen, auf dass ihr durch seine Armut reich würdet. Gibt es noch einen Wunsch? Tochter Zion, die 13. Ja, machen wir. Drei Strophen. Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. In dem Textabschnitt, den wir als Lesung gehört haben, versteht man es aufs erste Hören gar nicht. Der Text ist Teil eines Aufrufes. Paulus bittet um eine Kollekte. Kollekte ist, wenn in Kirche Geld gesammelt wird, ne? Da hinten steht ein Teller nachher und dann sagen alle, die Leute sollen alle etwas geben. Und damals gab es eine ganz große Kollekte. Und es geht nicht um ein paar Münzen, sondern um die richtig großen Scheine. Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth. Das ist im heutigen Griechenland. Und bittet sie um eine Kollekte für die Gemeinde in Jerusalem. Ich habe bei Google Maps das mal eingegeben. Das sind auf dem Landweg 3000 Kilometer von Korinth nach Jerusalem. Die Gemeinde in Jerusalem ist verarmt. Mancher hat es vielleicht im Ohr, aus der Apostelgeschichte wird am Anfang erzählt, was ich im Studium als diesen Urkommunismus gelernt habe. Dass die alles zusammengelegt haben und alles geteilt haben. Also, wenn jemand ein Grundstück hat, hat er dieses Grundstück verkauft, das Geld der Gemeinde gegeben, sodass dann die, die gar nichts hatten, davon etwas bekommen konnten. Je nachdem es einer nötig hatte, heißt das. Aber irgendwann ist das Geld dann alle. Warum? Weil damals sich zur christlichen Gemeinde zu bekennen, bedeutete, dass man vom Rest der Familie getrennt leben musste. Man wurde mehr oder weniger rausgeschmissen. Das kenne ich heute noch. Manchmal, wenn ein Flüchtling, der aus dem muslimischen Kontext kommt, sich bekehrt und getauft werden will und dass seine Familie zu Hause entfährt, dann sagen die, du bist nicht mehr unser Sohn. Von dir wollen wir nie wieder was hören. Ich kenne solche Menschen. Und das war damals auch so, weil nach deren Verständnis hatten sie sich vom Judentum getrennt, waren irgendwie zu den Christen übergelaufen und damit waren sie verlorene Kinder, mit denen wollte man nichts mehr zu tun haben. Also musste die Gemeinde für sie aufkommen. Und weil in der Christenheit immer ein sehr offenes Herz für alle Benachteiligten da ist, gab es viele Bedürftige in der Gemeinde und so gab es, dass das Geld relativ schnell weg war. Was jetzt? Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth. Das ist eine Gemeinde, die hat Paulus selber gegründet. Und es ist für ihn eine Nagelprobe, würden wir heute sagen. Also, die spannende Frage ist, wie reagieren die Leute in Korinth auf diesen Aufruf? Sind die populistisch? Korinth first? Was gehen uns die Armen in 3000 Kilometern Entfernung an? Sind wir das Sozialamt der Welt? Beides sind christliche Gemeinden, Korinth und Jerusalem, aber sie sind sich trotzdem fremd. In Jerusalem leben noch Gemeindeglieder, die aus der Zeit mit Jesus sich als Teil der jüdischen Gemeinde verstanden haben. Die sind im Judentum aufgewachsen. Die leben in der Welt der Gebote, der alten Bestimmungen, der Rituale, der Traditionen. In Korinth leben Heidenchristen. Die sind nie Juden gewesen. Und die jüdische Welt ist ihnen eher fremd. Sie sind sozusagen Quereinsteiger, aus der heidnischen Welt direkt Christen geworden. Und die Themen der Judenchristen sind nicht ihre, die Welt der Gebote. Was darf man essen, was darf man nicht essen? Welche Rituale gelten, welche Bestimmungen gelten? Das ist alles nicht ihre Welt. Und dann haben die aus Jerusalem ihnen in Korinth auch noch Stress gemacht. Nämlich gemeint, sie müssten erst Juden werden, bevor sie denn sich zum Christentum taufen lassen könnten. Also warum sollen sie jetzt für die Leute in Jerusalem Kollekte sammeln? Sollte die Kollekte nicht besser im Ort bleiben? Würden nicht die eigenen Leute aus der Kirche austreten, wenn sie jetzt für die Fremden sammeln? Es rumort im Kirchenvorstand. Sind wir nicht für Korinth gewählt? Paulus ringt mit ihnen und mit sich selbst. Ob sie die Botschaft des Glaubens verstanden haben, sodass sie jetzt selbstverständlich danach leben, selbst wenn es sie etwas kostet? Er ringt mit den Worten. Und dann fließen sie aus ihm heraus und er erinnert seine Gemeinde an Weihnachten. Ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Obwohl er reich ist, wurde er doch arm um euretwillen, auf dass ihr durch seine Armut reich werdet. Das ist Paulus und das ist Weihnachten ohne Krippe, ohne Engel, ohne Stroh, ohne Hirten. Damit wir Gott in die Augen schauen können, damit der alte garstige Graben zwischen Himmel und Erde endlich überwunden sei, damit unsere Unzulänglichkeit uns nicht länger von der Vollkommenheit Gottes trennt. Dazu kam Christus und mit Christus Gott selbst in unsere Mitte. Also Gott nicht länger als diese alles verbrennende Perfektion, diese Heiligkeit, an die kein Mensch rühren kann, sondern Gott plötzlich so greifbar als Liebe, konkret für dich, für mich. Gott wird gegenwärtig. Also arm, weil er sich der himmlischen Fülle entäußert, sich hineinbegibt in die Bedingungen dieser Schöpfung, bis hinein in die Unfähigkeit von uns Menschen, mit dieser Liebe irgendwie umzugehen. Diese Botschaft ist das Herzstück unseres christlichen Glaubens. In immer wieder stammelnden Worten, das ist mir wichtig zu sagen, weil wir können eigentlich über Gott ja gar nicht reden als Menschen. Wir begreifen nur einen kleinen Zipfel dieses Weihnachtsgeschehens. Was wir begreifen, ist die unendliche Liebe Gottes zu uns Menschen. Grenzenlos, bedingungslos. Und daran will Paulus seine Gemeinde erinnern. Also bildlich gesprochen, Christus hätte im himmlischen Palast bleiben können. Da hatte er das Leben in Fülle. Ja, er war das Leben in Fülle. Und stattdessen kommt er zu uns. In unsere Armut, in unsere Gegenwart, um uns aus der Trostlosigkeit zu befreien und die Liebe des Vaters zu zeigen. Das ist Weihnachten. Und Paulus sagt, denkt sich, wer das einmal wirklich gefeiert hat, Weihnachten, diese unbegreifliche, unaussprechliche Liebe Gottes zu uns Menschen, der wird doch selbst verwandelt. Der kann doch hier nicht mehr ein Herz aus Stein haben. Da muss doch ein lebendiges Herz schlagen. Da kann keine Kleinlichkeit bleiben, kein Korinth First, kein Sortieren in Menschen erster und zweiter Klasse. Da kann doch keiner mehr sagen, das sind Fremde, die gehen uns nichts an. Wer von der Liebe Gottes geküsst wurde, der muss doch weiter küssen, oder? Keine Grenzen mehr hochziehen. Nicht sagen, die sind weit weg, die sind mir egal. Oder die beten anders, die gehören nicht zu uns. Wenn Gott uns, die wir wirklich fremd und anders und manchmal sehr konfirmandig sind, wenn Gott uns liebt bis zum Äußersten, wie sollten wir dann nicht lieben, nicht teilen, nicht die Tür öffnen? Nicht als Befehl sage ich das, schreibt Paulus, sondern weil andere so eifrig sind, prüfe ich auch eure Liebe, ob sie echt sei. Also andere Gemeinden haben schon was gegeben, jetzt ist Korinth dran. Und Paulus geht ganz fest davon aus, dass Glaube nicht nur was ist, was in dir geschieht. So wie viele Menschen heute Glauben missverstehen. Also irgendwas in meinem Kopf, irgendwas sortiert sich neu. Oder ich habe manchmal das Gefühl, so wie ein himmlisches Kursbuch, wie die Züge fahren. So Gott von rechts nach links und dann kommt das und dann kommt das und dann kommt das und passiert das. Das ist noch nicht Glaube. Und Glaube ist auch nicht nur Stärkung für die eigene Seele, zur Ruhe kommen, wohlfühlen. Glaube ist nicht nur ein Gefühl. Das alles gehört dazu. Aber wenn die Liebe dich nicht verändert, nicht weiterfließt, weil sie Liebe ist, dann ist Glaube nicht echt. Göttliche Liebe kann man nicht einfach nur konsumieren. Christen glauben nicht nur für sich persönlich, weil es ihnen gut tut oder so. Sondern Christen glauben, weil Gott sie ansteckt, weil Gott sie ruft, weil die Liebe, die wir empfangen, weiterfließen muss. Liebe ist flüssig, ne? Die kann nicht bleiben, die muss weiter. Sonst ist es keine Liebe. Und darum geht Paulus jetzt aufs Ganze. Er hängt seine persönliche Glaubwürdigkeit an den Erfolg dieser Kollekte. Wenn da nichts kommt aus Korinth, dann war seine Arbeit umsonst. Dann haben sie es nicht kapiert. Dann war seine Predigt Mist. Dann ist nichts angekommen. Dann haben sie in Korinth eben das Evangelium doch nicht begriffen. Kollekten gibt es heute unzählig. Und wir haben Weihnachten gefeiert, das Fest der Liebe, den Glutkern unseres Glaubens, dass Gott Ja sagt, uns nahe sein will, alles gibt für uns. Und jetzt gehen wir weiter in unseren Alltag, da, wo Gott uns als seine Zeugen braucht, wo die Liebe aufleuchten soll, wo es darum geht, den Unterschied zu machen. Dass wir miteinander den Unterschied machen. Weil Gott durch unser Miteinander und durch unser Tun aufleuchten will. Damit Weihnachten nicht nur hier in der Kirche an der Krippe bleibt, sondern damit Weihnachten rauskommt in die Welt. Das ist unsere Mission. Amen. Folgendes ist heute abzukündigen. Die Kollekte am Ausgang ist bestimmt für die Arbeit der Kommunität Christusbruderschaft in Selbitz. Das sind die, von denen auch die Bibelkarten kommen, die ihr nachher kriegt. Aber dazu mehr gleich. Ich lade noch herzlich ein zum Gottesdienst an Silvester. Um 17 Uhr feiern wir hier den Jahresschlussgottesdienst. Und eine besonders herzliche Einladung: am Samstag, 6. Januar um 19.30 Uhr ist das Walkenried-Konsort zu Gast und singen uns ein Konzert. Schön, dass du das wieder organisierst, Dietrich. Vielen Dank dafür. Ansonsten ist es jetzt gerade ruhig und das tut auch gut. Dann lade ich euch herzlich ein, wenn ihr mögt. Niemand soll sich genötigt fühlen, aber wenn es euch gut tut, dann dürft ihr nach vorne kommen und ein Licht empfangen und ein Bibelwort, das zufällig ausgelost ist da aus diesem Stapel, und ich darf euch den Segen Gottes zusprechen. Wer mag, ist herzlich willkommen, und wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es dazu ein bisschen Musik. Gott, wir danken dir für deine Nähe und für alle Liebe, die wir spüren dürften. Segne unser Miteinander. Hilf uns, deine Zeugen zu sein, besonders auch in unserem Tun, im Alltag. Wir bitten um Frieden, Gott. Frieden in Israel und in Gaza, in der Ukraine. Frieden auch unter uns, in unseren Familien, in unserem Ort, in uns selbst. Wir bitten für alle, die unter den Wassermassen Hab und Gut verloren haben. Wir bitten für alle, die da draußen rund um die Uhr tätig sind, um andere Menschen zu schützen. Wir bitten für unsere Kranken, für Menschen, die trauern und die das Leben bitter gemacht hat. Gott, lass deine Liebe aufscheinen, damit sie unser Herz immer wieder neu berührt und aufweicht und uns zu liebenden Menschen macht. Wir beten als deine Kinder. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so geht im Frieden unseres Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden.